Eigentlich habe ich mir so etwas vorgenommen, dass wir den Petrusbrief möchten durchnehmen oder betrachten der Bibelstunde. Aber heute möchten wir vom zweiten Kapitel anfangen. Und wenn ich die Frage darf stellen, zu was sind wir gekommen? Warum kommen wir immer Mittwoch, Sonntag und Jugend kommt noch am Freitag? Warum kommen wir? Zum Lernen, zum Gemeinschaft zu haben. Schaut mal, das Wort Gottes macht uns so viel aufmerksam, dass wir sollen Gemeinschaft haben. Und warum sollen wir die Gemeinschaft haben? Warum sollen wir uns wirklich auch immer wieder aufmachen, Gemeinschaft zu haben? Ich möchte so ein Beispiel erwähnen. Wenn ein Wildtier, soll es ein Wolf oder was sein, wenn er in die Schafherde reinkommt, und dann sucht er, um die Schafherde zu zertrennen, zu auseinander zu jagen. Und wenn er dann ein Schaf hat beiseite rausgejagt hat, dann geht er diesem Schaf nach, bis er es gefangen hat. Und was noch wichtig ist, wenn er dann es getötet hat, ich sage es aus Erfahrung, weil man auch sich zu jener Zeit beschäftigt hat, man muss auch Schaf hüten. Und wenn er dann das Schaf hat getötet, dann schaut er zurück. Wo ist die Herde? Ist die Herde noch weit? Und wenn er die Herde noch erblickt, dann jagt er nochmal zur Herde und sucht noch ein Schaf zum herauszubringen, zum Täten. Ihr Lieben, ganz genau so ist der Feind. Und deshalb tut uns das Wort Gottes auch aufmerksam machen, dass wir Gemeinschaft sollen haben. Wir sollen zusammenkommen, uns unterhalten mit dem Wort Gottes und von dem Herrn erbeten, dass er uns möchte erhalten. Warum? Weil das Wort Gottes sagt, der Feind ist wie ein brüllender Löwe, wie ein wilder Stier. Und dann sagt er, er kann auch als ein Engel kommen. Es ist alles im Feind, seine Arbeit. Warum? Ihr Lieben, zum irgendein Kind Gottes, von der Gemeinde Gottes, vom Volk Gottes herausbringen. Und wenn er dann diesem nachgeht und hat es gefangen, dann kommt er zurück und sucht das Nächste. Haben wir das nicht erfahren? Haben wir das nicht erfahren, dass zuallererst bringt der Feind die Unzufriedenheit, Undankbarkeit und dieser Fehler, sei Kind Gottes, ist nicht so, sei ich nicht so, und sucht zum irgendein Kind Gottes herausnehmen und zum es, ich möchte sagen, geistlich täten. Und dann, wenn es ihm gelingt, rückblickend auf das vergangene Jahr, mancher ist raus und hat verlassen die Gemeinde und geht einen eigenen Weg. Und manche meinen, sie seien sogar viel klüger, als die wir doch hier noch geblieben sind. Und deshalb schaut mal ganz genau, damit sozusagen zur Morgenzeit bei den Aposteln war es auch so. War es ganz genau, dann kam die Verfolgung und dann hat sich das Volk Gottes verstreut, so lesen wir im Wort Gottes. Und der Apostel Petrus schreibt es in Gedanken, ich lese im ersten Kapitel, der erste Vers, wo der Apostel Petrus das gesehen hat, dass die Gemeinde zerstreut, die Kinder Gottes sind auseinandergefahren. Und dann hat er gehört, in seiner Ortsgemeinde ist so und so Niederlagen, andere Ortsgemeinde ist andere Niederlagen. Und dann sitzt der Petrus hin und schreibt die erste und zweite Apostelbrief nicht einer bestimmten Gemeinde, sondern er schreibt so, Petrus, den Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen, hin und her in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bethanien. Also in dieser, wo er gewusst hat, da hat es Kinder Gottes, da ist Versammlung gewesen und da sind Missverständnisse entstanden. Da ist der Feind gekommen und hat eins und das andere von der Gemeinde hinausgenommen. Und dann sagt er so schön mit, von was ist oder wie ist es dem Feind gelungen? Und dann lesen wir im zweiten Kapitel, vom ersten Vers schreibt es der Petrus so. Warum? Weil er das erfahren hat, was in der Gemeinde zugeht. Was manches Kind Gottes es erlaubt hat. Und jetzt schreibt er, sagt er, so leget nun ab alle Bosheit und allen Betrug. Ich habe hier zu meiner da hier zugeschrieben, Selbstbetrug. Hier meint der Petrus, nicht jemand hat jemand betrogen im Natürlichen. Aber er sagt also in allem, auch im Selbstbetrug. Und dann sagt er, Heuchelei ist unter euch. Schreibt er denn die ganze Gemeinde, ich sage es nochmal, er schreibt eine ganze Gemeinde den gleichen Brief. Warum? Weil er erfahren hat, dass dem Feind gelungen ist, die Kinder Gottes zu zerstreuen. Und dann hat einer über den anderen gesprochen. Einer hat sich fromm gestellt in der Versammlung. Draußen war er, wie er war. Hat geheuchelt. Und dann sagt er so, und dann hat einer sich selbst betrogen. Also, ich bin gläubig, ich gehöre zur Gemeinde und dabei ganz anders Leben geführt. Und dann sagt er, und Neid. Also ihr neidet euch untereinander, ihr hasset euch untereinander. Glaubt man nicht, dass Hass soll vorkommen. Mich hat das letzte Jahr jemand gefragt, hat er gesagt, weißt du, dass dieser und dieser dich hasst? Kann sein, aber schaut mal, und dem Petrus lag es so am Herzen, die wir zusammen waren, die wir in Jerusalem Gemeinschaft hatten. Und dem Feind ist gelungen, uns zu zerstreuen. Und der Feind arbeitet weiter und tut eins und das andere mit Betrug, mit Heuchelei und mit Afterreden. Da sagt er, und mit Afterreden ist unter euch. Und das lag dem Petrus auf dem Herzen. Und deshalb hat er geschrieben, den ganzen Gemeinden den gleichen Brief und hat sie verwarnet. Ich glaube, er wollte sagen, liebe Kinder Gottes, merkt ihr nicht, dass der Feind in Gemeinde eingedrungen ist? Merkt ihr nicht, dass ein und ein anderen Feind gelungen ist, herauszureißen von der Gemeinde? Und hat sie aufmerksam gemacht. Und dann sagt er so, und seid begierig nach der vernünftigen Lautermilch, als die jetzt geborenen Kindlein, auf das ihr durch dasselbe zunehmet. Also, ich glaube, ja, im Hebräerbrief im 5. Kapitel, vielleicht schlagen wir es auch, im 5. Kapitel ist es, was der Hebräerbriefschreiber schreibt den Juden. Hebräer, Kapitel 5, es ist sehr interessant, lasst uns das mal lesen. Der schreibt der Apostel jetzt den Judengemeinden und macht sie aufmerksam. Ja, 12 und 13. Vers. Und die ihr solltet längst Meister sein, bedürft wiederum, dass man euch die ersten Buchstaben der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht starke Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein junges Kind. Apostel Paulus verwundert sich und sagt, und ich sage jetzt Paulus, der Apostel verwundert sich, schreibt der Jude der Gemeinde, sagt er, eigentlich, ihr sollt schon längst Lehrer sein, weil dort hat es doch Schrift gelehrt und von dort kam ja eigentlich das Evangelium. Und schaut mal, der sagt, und jetzt muss man euch Milch geben. Ihr Lieben, Milch im geistlichen Sinne gibt man dem, wo wächst, zur Erkenntnis, wo in der Erkenntnis, geistlicher Erkenntnis wächst. Starke Speise gehören uns, gehören den Kindern Gottes, zum Früchte zu tragen. Es ist so, wenn man eben jemand muss Milch oder wieder die erste Lehre muss geben, also fehlt die Erkenntnis zum Gott dienen, zum Erkennen, was der Herr für ihn getan hat, muss man wieder die ersten Buchstaben geben. Aber der Hebräerbriefschreiber, ja, ihr müsst schon lange schon starke Speise haben. Es will der Apostel Paulus sagen, starke Speisen gehören, um die rechte geistliche Früchte zu tragen. Und das war auch dem sehr, sehr verwunderlich. Und deshalb schreibt der Petrus hier so schön, sagt, also Milch gehört den junggeborenen Kindlein, die reine Milch. Ich habe mir heute so darüber nachgedacht, bei uns war der Bruder Log, der älteste Bruder, ein echtes Kind Gottes. Er hat mal über diesen Fest gesprochen, dann hat er gesagt, wenn ihr mal heimkommt, nehmt mal 3 Gläser. In eins gießet lauter Milch hinein, ins andere halbe Wasser und halbe Milch und ins dritte nur wenig Milch. Und wenn man dann anschaut, hat er gesagt, dann denkt man, es ist lauter Milch, es sind 3 Gläser mit Milch. Aber wenn man es kostet, dann kann man ganz genau sagen, wo die echte Milch ist und wo die vermischte Milch ist. Ihr Lieben, es, weist uns immer aufmerksam, macht uns aufmerksam auf das reine Evangelium, auf das Wort Gottes. Oder mir kommt noch so ein Gedanke, bei uns war eine alte Oma, das war, ich glaube, die eine Hebe-Oma zu jener 10., 50. Jahre. Ich habe nur so ein Gespräch mal gehört, das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Die Oma hat Tante Lisa geheißen, oder Lisbeth Beslein, sie immer zu ihr gesagt. Die haben alle gerufen, wenn Frau sollte gebären. Und dann hat mal eine Schwester mit dieser Oma gesprochen, hat gesagt, ich weiß nicht, mein Kind ist schon zwei Monate und es weint so viel. Dann hat sie gesagt, ja, es ist schlecht. Nein, es ist viel, also fast jede Stunde will es trinken. Dann hat die Oma, wisst ihr was, gesagt, dann liebe Schwester, dann hast du mehr Wasser in der Milch als Nährstoff drin. Gib mal dem Kind etwas reine Milch und dann wirst du sehen. Und es war auch wirklich so. Wieder kommen wir auf den Gedanken, reine Milch, ihr Lieben, das ist das reine Wort Gottes, wo nicht vermischt ist. Deshalb sagt der Petrus so schön, also dass die Kinder zunehmen, ihr Lieben, brauchen wir das reine Evangelium. Aber wenn wir gewachsen sind, dass wir entscheiden können, was gut und böse, was recht und nicht recht ist, wenn wir gewachsen sind, dann brauchen wir starke Speise, um die rechte Früchte zu tragen. Dann hilft Milch nichts mehr. So sagt uns das Wort Gottes. Und dann sagt im dritten Vers, so ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. So, der vierte Vers sagt er jetzt so schön, zu welchem ihr gekommen seid, also dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist er auserwählt und köstlich. Zu welchem ihr gekommen seid, also dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist. Lasst uns mal nachschlagen, was sind das für welche Menschen? Matthäus 21, was der Herr uns sagt zu diesem Gedanken, was das für welche Menschen waren, weil hier steht Menschen, aber der Herr Jesus tut es ganz klar schreiben. Matthäus 21, der 42. Vers, ein Vers. Hier sagt es so, Matthäus 21, 42. Vers. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, sagt er jetzt an den Schriftgelehrten, in der Schrift, der Stein, den die Bauleiden verworfen haben, nicht Menschen, die Bauleiden. Und wer waren zu jener Zeit die Bauleiden? Die Juden, Schriftgelehrten, Pharisäer, das waren die Menschen, die sollen das Geistliche aufbauen. Wo sollte vom Jesu lernen und es verkündigen und weiterspringen? Und da sagt der Herr Jesus, es sind die Bauleiter, die haben den Stein verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist es geschehen und es ist wunderbar vor unseren Augen. Der Herr hat es zugelassen. Warum? Er wollte die Schriftgelehrten auch retten, wollte ihnen doch das Evangelium ans Herz legen. Aber er sagt, die haben den Stein verworfen, die verachten den Herrn Jesus Christus und wollten nicht auf diesen Stein bauen. Warum? Weil sie haben ihre eigenen Gesetze aufgerichtet. Sie wussten es, sie haben sich so hingestellt, wir wissen es besser als Christus. Wir können besser Gemeinschaft haben als Christus. Und deshalb sagt der Herr Jesus, das sind die Bauleute, die haben den Stein, die haben den Herrn Jesus Christus verworfen. Und dann sagt er der nächste Vers, und auch ihr als die lebendigen Steine, baut euch zum geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum, zu Opfern, geistliche Opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Gibt mal Acht, ich lese den Vers nochmal. Und auch ihr als die lebendigen Steine baut euch zum geistlichen Hause. Ihr Lieben, hier tut der Petrus nicht sagen, baut euch geistliche Häuser. Aber sagt er, der Stein, den wo Gott gelegt hat, auf den sollen wir ein geistliches Haus bauen. Hier will der Petrus sagen, es gibt nur ein Haus Gottes, es ist das Volk Gottes, Gemeinde Gottes. Und dann sagt er, sollen wir aufpassen, und sagt er so schön, dann sagt er, geistlichen Hause. Also ich möchte nochmal sagen, hier will der Petrus uns aufmerksam machen, dass wir nicht sollen denken, überall ist das Volk Gottes. Geistliches Haus hat der Herr Jesus Christus eins aufgebaut, seine Gemeinde. Und da hat er versprochen, ich will sie auch bauen. Und dann hat er auch zum Petrus gesagt, auf dich will ich die Gemeinde bauen. Nicht, dass Petrus der Grundstein ist, sondern weil Petrus hat jenes Mal gesagt, du bist Jesus Christus. Solch ein festen Vertrauen glaubt, hat er Petrus gesagt, wo dann Jesus gefragt, wer sagen die Leute? Und dann hat Petrus, du bist Christus. Und dann sagt der Herr, auf solchen Glauben kann ich nur bauen. Und deshalb erwähnt er hier der Petrus so schön und sagt, er baut euch zu dem geistlichen Hause. Ihr Lieben, es tut euch manchmal leid, ich will jetzt nicht sagen, aber es waren schon Zeiten, hat man hier gehört, Gemeinschaft, da gehört, Gemeinschaft bauen, dort hat sich wieder selbstständig jemand selbstständig gemacht, eine Gemeinde auf. Es ist alles nicht nach dem Wort Gottes. Es ist alles nicht nach dem Wort Gottes. Petrus sagt, lieber Mensch, übe dich, dass du zum geistlichen Haus der Gemeinde Gottes, dass du ein Stein werdest, den der Herr Jesus Christus kann einbauen in seine Gemeinde, in sein Tempel, dass ich und du, dass wir können zum Segen sein. Deshalb, wenn jemand immer wieder, wenn jemand irgendwo hingeht oder sucht etwas, ihr Lieben, es ist nicht recht nach der Bibel. Vielleicht noch ein Gedanke, den kommt mir auch so. Schaut mal, manchmal hört man, ich habe im Internet solch eine schöne Predigt gehört. Ich habe solch eine schöne Predigt, die war mir so zum Segen. Und dabei kommt die Predigt von verschiedenen, von Baptisten und wer weiß von wo. Und man merkt nicht, dass ganz kleines verfälschter Gedanke ist in solchen Predigten drin. Warum? Weil sie nicht durch den Geist Gottes gewirkt ist. Und die Menschen, die uns verführen wollen, sie werden niemals uns sagen, ich will dich verführen, ich will dich einen anderen Weg zeigen. Nein, sie bemühen sich, am Wort Gottes zu halten, und ganz fein spinnen sie den Gedanken herein, dass wir sehen können, oh, das ist doch etwas anderes. Und deshalb macht uns das Wort Gottes aufmerksam, sagt uns der Petrus, willst du in dem Haus Gottes etwas tun, dann baue auf das Haus Gottes und sei ein Segen in diesem Haus Gottes. Und dann sagt er, solche Hause und zum heiligen Priestertum, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind. Und dann sagt er, solche durch Jesum Christum. Und wer sich wirklich so geschickt findet zum Lehren und tut sich hervorbringen, dann ist nicht zur Ehre Christi Jesu. Dann sucht man eigene Ehre. Aber hier sagt der Petrus, nur zur Ehre Jesu Christi soll alles geschehen. Dann sagt der 6. Vers, darum steht in der Schrift, sieh da, ich lege einen auserwählten christlichen Eckstein in Zion. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schande werden. Hier wiederholt der Petrus nochmal den Gedanken von dem Stein. Wiederholt, dass wir das noch besser sollen verstehen. Und sagt er, also der auserwählte christliche Eckstein. Und das ist der Eckstein vom Berg Zion, von der Gemeinde Gottes, ist das der Eckstein. Und dann sagt er, auf diesen Stein sollen wir bauen. Ihr Lieben, es ist so wichtig. Wir sind in solcher schweren Zeit, wo viele, viele suchen zu bauen. Mannigfalt, ich habe heute mit jemand gesprochen, wo auch von der Kirche aus, mit einem Mann gesprochen über das Geistliche. Wisst ihr, ich bin dann in Garten wieder zu mir in Garten zurückgekommen. Ich habe so dem Herrn gedankt. Ein Mensch, der die Bibel weiß, wo manches wollte mir ans Herz legen, dass ich ihm sagte, ja halt mal, steht doch so geschrieben. Und der Mensch, dann weiß er nicht, wie antwortet mit seiner eigenen Überzeugung. Aber steht doch so geschrieben. Ihr Lieben, und dann ist man so Gott dankbar, dass der Herr uns Licht geschenkt hat, dass wir auf diesen Zieh und auf diesen Stein bauen können. Nicht unsere Weisheit, sagt der Paulus. Ich will nicht seine Weisheit, hat er gesagt, seine Weisheit predigen. Und hier tut der Petrus nochmal erwähnen und sagt er so schön, darum steht in der Schrift geschrieben, ihr Lieben, und so ist es gut, wenn wir die Schrift wissen. Schaut mal, wo der Herr Jesus in die erste Versuchung kam. Er hat den Geist Gottes, er war ja Gott. Und bevor er jetzt ans Werk wollte gehen, um die Menschen das Evangelium zu predigen, ist es dem Feind gelungen, ihn zu versuchen, weil er gefastet und gebetet hat. Und dann kam er mit einer Versuchung, mit der anderen Versuchung, mit der dritten Versuchung. Und der Herr Jesus konnte immer sagen, so steht es doch geschrieben. Deshalb ist es sehr gut, wenn wir wissen, was im Wort Gottes geschrieben steht, auf das wir unsere Seele bewahren können vom Irrtum. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, wie steht es geschrieben und wer hat es geschrieben. Und dass wir auf das auch können, dass wir auf das können auch bauen. Ja, so steht es geschrieben. Dass nicht unsere eigene Erkenntnis, unser Verständnis, ich habe auf der Konferenz einen Gedanken von jemand gehört, aber ich will nicht äußern, wer wie das Wort Gottes predigt. Und den Gedanken habe ich auch in Kanada gehört, hat auch ein älterer Bruder den erwähnt. Aber wir möchten uns zu dem halten, zum alten Wort Gottes. Nicht nach neuen Belehrungen, neuen Erklärungen, sondern an dem alten Wort Gottes. Lasst uns festhalten. Jetzt sagt er euch nun, die ihr glaubt, ist er köstlich, komme ich wieder auf den Gedanken heute. Uns ist er köstlich. Ich sage, ich kam dann alleine mein Garten runter wieder von dem Mann und muss dem Herrn so danken für die einfache Lehre Gottes, für das einfache Evangelium. Deshalb sagt er auch so schön, euch ist den Glauben, ist er köstlich den Ungläubigen, aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Und dann sagt er im 8. Vers, ein Stein des Anstoßes. Wisst ihr, wenn manche, wo vom Glauben sind, weggekommen, soll es eine Irrlehre, soll es eine Welt, die lieben uns nicht mehr so. Die lieben uns nicht mehr, soll es vielleicht Kinder oder Verwandte sein, die machen einen Umweg, die wollen sogar gar nicht mit uns sich unterhalten. Warum? Weil wir ein Anstoß sind, weil wir nicht mitmachen mit den Menschen, weil wir nicht sagen, du hast doch vielleicht recht und dergleichen. Und deshalb sagt auch hier der Petrus, die stoßen sich nicht nur an Christus, aber an die wahren Kinder Gottes stoßen sich immer wieder solche, die von Christus abgefallen sind. Und es möchte uns nicht befremden, sagt der Apostel Petrus, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden den Bösen. Es möchte uns nicht befremden, sondern es möchte uns umgekehrt, ja wirklich, so steht es doch geschrieben, dass wir uns nicht möchten aufregen. Deshalb sagt er so schön, euch nun, die ihr glaubt, ist er köstlich, den Ungläubigen aber ist er Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Denn sie stoßen sich an dem Wort und glauben nicht daran, wozu sie auch gesetzt sind. Also jeder Mensch ist gesetzt. Jeder Mensch spricht Gott an, früh oder spät. Komm zu diesem Berg Zion. Komm zu Christus. Du brauchst doch nicht verloren gehen. Aber wenn die Menschen an sich selbst verteidigen, möchten das Leben genießen, dann nehmen sie Anstoß am Volk Gottes und noch schlimmer an Christus. Sie wollen nichts von dem Erlöser mehr hören. Warum? Es tut ihnen das Gewissen aufriedeln. Deshalb möchten sie nichts hören. Aber hier sagt der Petrus, alle Menschen sind doch berufen, zum gerettet zu werden. Und dann stellt man die Frage, oder fragt man sich, wie kann der Mensch so weit kommen? Von dem man er schon, ich rede jetzt von denen, die den Herrn Jesus erkannt haben, Gebetserhörung haben sie gehabt. Zeugnis haben sie abgelegt in der Gemeinde. Waren zum Segen. Und dem Feind ist gelungen, das Schaf hinauszutreiben. Erwischen, täten. Und jetzt drehen sich solche Schafe um und gegen das Volk Gottes. Ihr Lieben, wie sollten wir doch aufpassen? Wie sollten wir aufpassen, wenn etwas kommt, was uns gegeneinander will trennen? Dass wir möchten sagen, Feind, es bist doch du. Du willst doch mich von der Gemeinde herausnehmen. Du willst doch mir das Heil ansprechen. Und deshalb tut er so schön, hier erwähnt hier der Petrus, sagt, alle Menschen sind doch gesetzt und alle Menschen will doch der Herr helfen. Und es ist auch wirklich, schaut mal, hier in Gedanken möchte ich erwähnen, dass manchmal, oder wir sollten immer wieder bekennen, auch vor den Menschen, uns nicht fürchten, sondern bekennen, wo es nötig ist. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ja, ich glaube an Gott. Lasst uns mal Gedanken aufschlagen vom Daniel, wie er gehandelt hat. Daniel, wir wissen es ganz genau, aber mir ist doch wichtig, dass wir möchten lesen, wie der Daniel gehandelt hat in solchem Fall. Daniel Kapitel 1. Das habe ich gestern Abend nochmal gelesen und war mir so zum Segen. Kapitel 1, der 5. Vers, wo der König hat die von der Hebräer, von den schönen Jungs, hat rausgelesen und hat es dann im Vorsteher anbefohlen, speise sie gut 3 Jahre. 3 Jahre pflege sie und dann bring sie zu uns, dann bring sie zu mir, dass sie mir dienen sollen. Und jetzt lesen wir so Daniel 1 im 5. Vers, wo in den Hebräer wurde gesagt, was sie essen und trinken sollen. Dann sagt er so, solchen bestimmte die Speise der König, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank, dass sie also 3 Jahre aufgezogen werden und danach vor dem König dienen sollten. Und jetzt lasst mal den 8. Vers uns lesen. Aber Daniel setzte sich vor in seinem Herzen. Ihr Lieben, von da kommt hauptsächlich doch auch raus. Vom Herzen kommen gute Gedanken, vom Herzen kommen böse Gedanken. Und hier steht es jetzt geschrieben, und Daniel hat sich vorgenommen in seinem Herzen. Was hat er sich vorgenommen? Wir können es weiterlesen. Im Herzen, dass er sich mit dem König speise und mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen wollte. Und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht müsste verunreinigen, dass er sich nicht möchte verunreinigen. Schaut mal, im Herzen hat sich der Daniel vorgenommen, wenn ich auch jetzt zum Heidenkönig komme und er will mich ehren, er will von mir etwas machen, gebrauchlich im heidnischen Volk. Und er gibt speziell Speise und Wein, das wir sollen zunehmen. Und der Daniel hat sich vorgenommen im Herzen, nein, mein Herz will ich nicht beunruhigen. Nicht verletzen, mein Gewissen will ich nicht verletzen und hat den Vorschlag gemacht. Und dann lesen wir im nächsten Vers und der Kämmerer, und Gott hat den Kämmerer überzeugt, ja, gehorch doch im Daniel. Schaut mal, wenn wir es in unserem Herzen vornehmen, ich möchte Gott dienen, ich möchte mein Gewissen nicht verletzen, dann sorgt der Herr selbst weiter für uns. Dann sorgt der Herr für uns. Es muss nur unser Wunsch sein. Ich will mein Gewissen, mein geistlicher Stand will ich nicht verletzen. Und dann sorgt der Herr für uns. Wenn es uns aber gleichgültig ist, nun ja, der Herr wird schon schauen, wie es weiter abgeht, dann kann der Herr für uns nicht sorgen. Aber der Daniel hat in seinem Herzen vorgenommen, ich will, mein Gott will ich nicht betrieben und mein Gewissen will ich nicht verletzen. Und dann sagt er, so schön der Gedanke, so schöner Gedanke. Der 9. Vers sagt er so, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Das schreibt der Petrus. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Schaut mal, wenn wir so in Gedanken, wie viel Glaubensbekenntnisse, wie viele Menschen glauben, wie viele Menschen gehen Sonntag in die Kirche. Und Petrus sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Lieben, wenn wir im Tor reinfahren, dann möchten wir sicher sein, wir sind das Volk Gottes. Ich komme auf den Gedanken, ein Bruder hat uns ermahnt auf der Lagerversammlung, wie kommen wir ins Haus Gottes? Wie kommen wir ins Haus Gottes? Erfahren wir wirklich oder sind wir bewusst, ich komme ins Haus Gottes, ich werde mit dem Herrn Jesus eine Begegnung haben. Und wenn es uns gleichgültig, wie ich komme oder wo ich hingehe, ihr Lieben, dann kann der Herr uns nicht in Zion erhalten. Dann gehen wir aus und der Petrus sagt zwischen, ihr seid das Geschlecht, das auserwählte Geschlecht. Aber jetzt hört er noch nicht auf. Dann sagt er, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Wem gehören wir? Wem gehören wir? Ich hatte unlängst mit jemandem gesprochen, oder in Kanada, wo wir waren, unterwegs mit jemandem gesprochen, in Glaubens, also ein Mensch, ich habe gesehen, der Mensch ist wirklich eifert und dient auch Gott von ganzem Herzen. Dann habe ich ihn gefragt, und wenn nicht war es, sag mal, wenn ich mich zu eurer Gemeinde zugehöre, was muss ich tun? Wenn ich ein Glied möchte werden eurer Gemeinde, ein Mennonit möchte, was muss ich tun? Ihr Lieben, der Mann hat so schön geantwortet. Dann sagt er, weißt, Bruder, du brauchst nichts tun. Du musst dich zum Herrn Jesus Christus bekehren, sein Kind werden, alles altes Leben lassen, ein neues Kind werden. Und dann schreibt der Herr dich ins Buch der Gemeinde im Himmel an. Dann bist du unser Bruder. Ganz anders als die ganze andere Lehre sind. Und deshalb sagt doch hier der Petrus, sagt er, ihr seid das Volk des Eigentums, ihr gehört Christi an. Lieben, lasst uns nicht vergessen, mir ist es immer so, wenn die Geschwister so viel in Urlaub fahren, Sommerzeit, ich bete so oft, ach Herr Jesus, hilf doch den Kindern Gottes, die wegfahren, dass sie nicht möchten vergessen, welches Geistes Kinder sind, welches Eigentum sie sind. Es ist nicht gesagt, dass wir sollen keinen Urlaub machen, aber dass wir unser Gewissen solche Plätze möchten gehen, dass wir sicher sind, mein Gewissen wird nicht verletzt. Warum? Weil ich Gottes Eigentum bin. Weil wir Gottes Eigentum sind. Und jetzt sagt er, gib mal Acht, wenn wir Gottes Eigentum sind, was sollen wir tun? Hier tut der Petrus, gibt uns auch Antwort. Bist du Gottes Eigentum? Dann kommt die Frage, was soll ich jetzt tun? Und dann gibt der Petrus die Antwort und sagt so, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das sollen wir tun. Und das wurde auch in der Lagerversammlung angesprochen von einem Bruder. Was machen wir, um die Menschen zu retten? Wie arbeiten wir mit unserem Nachbarn, mit unseren Kindern, mit unseren Mitarbeitern? Können sie wirklich erkennen, dass wir Sorge tragen und die Menschen ihnen helfen, zum Heil zu kommen? Es war auch ein schöner Gedanke von der Bruder. Und er hat es so von Herzen gesprochen, und ich glaube, er bemüht sich auch zum Zählen zu retten. Weil Predigen, das, was man nicht tut, das sollte man nicht tun. Sollten wir eine Furcht Gottes haben. Aber wenn man was predigt oder erwähnt von hier, dann sollte man es auch ausleben. Deshalb sage ich, der Bruder, bestimmt war er so auch eingestellt zum Helfen. Und der Petrus sagt hier so schön, also wenn wir Eigentum sind, dann sagt er, verkündige das Heil. Verkündige, sagt er, von wem? Die Tugend des, der euch berufen hat, von der Finsternis, einem wunderbaren Licht. Und jetzt noch ein Vers hier, tut der Petrus noch erwähnen, die ihr Weiland nicht ein Volk waret. Auch wir waren keine Juden, wir waren kein Volk Gottes. Vielleicht ist hier jemand, der von dem Judenstamm stammt, will ich nicht sagen, ich weiß nicht. Wo sich rämen kann, doch meine Urgroßeltern waren Juden. Aber hier sagt der Petrus, wir waren nicht sein Volk. Aber sagt er so schön, nun aber Gottes Volk seid. Und Weiland nicht in Gnaden ward, nun aber in Gnaden seid. Ihr Lieben, wir sind in der Gnade Gottes. Wir sind sein Eigentum. Der Herr hat uns auf Zion in der Gemeinde auferzogen, will ich sagen. Wir sind hineingeboren. Ich habe einen Bruder mal erwähnt, er hat gesagt von einer anderen Richtung, sagt, dass sie haben schon das und das von der Gemeinde gelernt und sie eignen es sich an. Nein, nein, sowas gibt's nicht. Ihr Lehrer kann nicht hineinleben und der Gemeinde Gottes gleich werden. Man muss hineingeboren werden. Man muss hineingeboren werden in Gemeinde Gottes. Dann ist man in der Gemeinde. Aber so langsam, das nehme ich an, das nehme ich an. Und jetzt machen wir das. Es ist alles daneben. Und deshalb tut der Herr so schön, der Petrus erwähnt, sagt er, ihr wart nicht in der Gnade Gottes, aber jetzt seid ihr in der Gnade Gottes. Und was sollten wir tun? Wir sollten wachen und die starke Speise, was der Herr uns gibt, zu uns nehmen und die rechte Früchte zu tragen, was im Herrn wohlgefällig und angenehm ist. Und dann kann der Herr uns bewahren und erhalten und kann uns auch ans Ziel bringen. Amen.